Deutschlandfunk Kultur heute.
Handlungsballette, die haben meist ein opulentes Bühnenbild. Don Röschen spielt zum Beispiel in einem Schloss, der Nussknacker in einem Wohnzimmer vor einem großen Weihnachtsbaum und im Schwanensee, da gibt es natürlich den See mitten im Wald. Ganz anders sieht das bei einem modernen Tanzabend aus, wo manchmal sogar ganz aufs Bühnenbild verzichtet wird. Braucht also Tanz überhaupt ein Bühnenbild? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen in unserer Rubrik.
Endlich mal erklärt.
Ja, und beantworten wird uns die Fragen rund ums Bühnenbild im Tanz heute meine Kollegin Wiebke Hüster. Ich habe ja schon gesprochen von Dornröschen, Schlössern, von Schwanenseen. Für die Handlungsballette, da scheint den Bühnenbildnern damals ja nichts zu schwer gewesen zu sein. Gab es denn da technische Tricks, damit die Bühnenbilder auch besonders echt ausgesehen haben?
Ja, das ist ganz wundervoll, wie die Technik, die zunehmende Technik im Theater eben dem Ballett in die Hände spielt, als einer Kunst, die ja im 19. Jahrhundert nicht nur lauter märchenhaftes Personal versammelt, sondern auch adliges Personal. Alles ist voller Prinzessinnen und Königinnen, aber eben auch voller Metaphysik, voller unirdischer Geisterwesen, die eingreifen in das Leben der Menschen, wie in La Sylphide mit dramatischen Folgen, oder die für ihre Handlungen im Leben damit bezahlen, dass sie zu Geistern werden, wie in Giselle. Und nun hilft sozusagen die Bühnentechnologie, das Bühnenbild dabei, dass die Tänzerinnen nicht nur auf der Spitze schon aussehen wie schwebend, dafür brauchen sie ja nur diesen neu erfundenen, damals neu eingesetzten Schuh, sondern dass die tatsächlich die Bühne, den Boden verlassen können und wie Geister umherschweben. Und nicht nur das, Auguste Bournonville, der französische Ballettmeister, der in Kopenhagen die dänische Romantik begründete, nutzte das zum Beispiel in seinem Ballett Napoli für fantastische Tricks. Er ließ Tänzerinnen etwa durch Verwandlungen, also durch Bühnenbodenlöcher, sozusagen Öffnungen im Bühnenboden, verschwinden und dann im Nullkommanichts in einem anderen Kostüm verwandelt wieder erscheinen, als wäre diese Tänzerin ein Geist. Also man konnte nicht nur wegfliegen, man konnte auch im Boden plötzlich verschwinden und als ein anderer wieder auftauchen. Höhlen wurden geschaffen. Also es war einfach sozusagen in dieser lyrischen Kunstform des Tanzes die Möglichkeit, die Illusion der Poesie vollständig zu machen.
Das Ballett hat sich dann ja zum Tourneetheater entwickelt. Die Ballets Russes kamen nach Paris als russischer Exportartikel, wenn man so will. Was hat denn der Sprung in die Moderne für die Bühnenbilder der Ballette bedeutet?
Nun ja, wenn sie zuvor so poetisch, realistische, so eine Zwischenwelt, so eine eigene Welt schaffende Bühnenbilder hatten mit Seidenblättern, die auf Netze aufgenäht wurden und hintereinander eingehängt wurden vor gemalten Stämmen, sodass es aussah, als hätte sich die ganze Bühne in einen Wald verwandelt. Wenn sie das zuvor hatten, dann hielt im 20. Jahrhundert, als das Ballett sozusagen der Avantgarde voransprang in das neue Jahrhundert, hielt auch hier der Realismus Einzug. Es gab plötzlich Ballette bei den Ballets Russes, für die hatte Coco Chanel die Kostüme geschaffen und das waren plötzlich gar keine Tutus mehr oder Ballettkostüme, sondern das waren Sportkostüme, das waren Tennisspieler, die da auf die Bühne sprangen. Und so ging das eigentlich weiter. Es bestand weiterhin die Möglichkeit des Exotismus, also des Flüchtens in andere Welten, das sicherlich, oder in poetische Zwischenwelten. Aber es gab eben auch dieses, wir sind da, wir sind reell, wir sind Menschen wie du und ich, nur tanzen wir besser.
Das heißt aber auch, es gab Kostüme, die waren weiter fantasievoll, aber die Bühnen, die wurden ja immer leerer. Und dann gab es auf der anderen Seite aber das Tanztheater. Das hatte ja immer ein Bühnenbild. War da Pina Bausch die große Ausnahme?
Ja, ganz sicherlich. Also bei den Ballets Russes, Sie sagen es richtig, wenn die Tennisspieler auf die Bühne springen, dann muss natürlich die Bühne leer sein, wie ein Tennisplatz. So, und das ist das eine. Je abstrakter, je unpoetischer sozusagen im Sinne von ich entführe euch in ein Narrativ, das Ballett wird, desto leerer wird die Bühne, ganz richtig. Und dann kommt Pina Bausch mit diesem unglaublichen Surrealismus daher und verwandelt die Bühne in ein riesen Aquarium, wo die Tänzer eintauchen und schwimmen, oder sie bedeckt den Bühnenboden mit Torf, in dem die Tänzer dann tanzen müssen, wie in Sacre du Printemps. Oder es gibt ein riesen Nelkenfeld, in dem die zurechtkommen müssen. Ja? All das, das ist eigentlich dann der Surrealismus, der nochmal zurückschlägt. Aber im Prinzip kann man sagen, es zieht sich dieser rote Faden der Abstraktion, zieht sich eigentlich auch schon, wenn Sie wollen, von Schwansee. Denn es gab ja schon in den Balletten des 19. Jahrhunderts die sogenannten Ballet Blanc, also die weißen Akte, in denen es um den Tanz als Sprache ging. Und je wichtiger das wird im Laufe der Tanzgeschichte, desto weniger braucht der Tanz sozusagen um sich herum große illustrative Bauten.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wie sieht's denn mit der virtuellen Realität in aktuellen Produktionen aus?
Ja, das ist ganz wundervoll. Also man kann wirklich sagen, bis heute ist der Tanz so ganz vorne, was den Einsatz von Digitalisierung, von neuesten Technologien anging. Ich erinnere nur an Merce Cunningham, der die ersten virtuellen Tänzer auf die Bühne brachte in Biped, diesem wundervollen Stück mit Musik von Gavin Bryars. Und heute können wir uns mit VR-Brillen ausgestattet in manchen Choreografien sogar mitten hinein in das Geschehen mit den Tänzern bringen.
Vielen Dank, Wiebke Hüster war das.